NDR Info. Echo des Tages.
Mit Verena Gonsch und diesen Themen. In der Verlängerung Klimakonferenz in Durban auf der Kippe. Unter Beobachtung Großbritannien steht nach EU-Gipfel in der Kritik. Auf der Straße Moskauer protestieren erneut gegen Wahlergebnisse. In Feststimmung Nobelpreise werden heute verliehen und Wintereinbruch, erste Glätteunfälle vor allem im Norden. Zu unserem ersten Thema. Dass Klimakonferenzen nicht pünktlich zu Ende gehen, ist nicht ungewöhnlich. Doch das, was derzeit im südafrikanischen Durban passiert, ist so noch nicht vorgekommen. Die Kongresshalle ist schon abgerüstet, die Telefone abgeschaltet, die ersten Delegierten sind abgereist und die Minister verhandeln noch weiter. Werner Eckert in Durban, Sie halten für die ARD die Stellung. Was dringt denn überhaupt nach außen im Moment?
Also es ist gerade öffentlich geworden. Die Sitzung in dieser Indaba-Runde mit 28 Ministern ist vorbei. Und wir sehen gerade im großen Konferenzraum Connie Hedegaard, die EU-Klimakommissarin, die sich zur Fortsetzung des Kyoto-Protokolls äußert. Beim Eintreten in diesen Raum konnten wir Norbert Röttgen, den Bundesumweltminister, abfassen. Und er sagte uns, die EU habe weitgehend ihre Position in den Papieren durchgesetzt. Aber er hat auch darauf aufmerksam gemacht, dass Indien Widerstand angekündigt hat. Und man habe sich entschlossen, die Diskussion nun im Plenum, also öffentlich, auszutragen. Das heißt, es läuft im Grunde jetzt auf einen Schlagabtausch vor aller Augen hinaus.
Was sind denn Ihrer Ansicht nach noch die Knackpunkte?
Also es geht offensichtlich ganz entschieden um die Frage des Legally Binding, also der Frage, wie verbindlich wird ein Weltklimavertrag? Ist das garantiert ein Protokoll, so wie auch das Kyoto-Protokoll, das ja bislang schon die Industriestaaten bindet? Oder, das wollen die Inder jetzt wieder drin haben, ist es irgendeine Legal Form, irgendeine Form von rechtlicher Regelung, mehr oder minder verbindlich? Das scheint momentan der entscheidende Punkt zu sein. Allerdings ist diese ganze Diskussion erst vor etwa 10 Minuten aufgebrandet in der Öffentlichkeit. Vorher war hier über viele, viele Stunden alles zu und dicht und keinerlei Informationen drang raus.
Was will Norbert Röttgen denn noch erreichen?
Also, wenn ich Röttgen richtig verstanden habe, sagt er, ich habe alles erreicht, was wir für die EU erreichen wollten. Aber eben, es ist nicht sicher, dass es so auch durchkommt.
Heißt das, es wird eine Fortsetzung des Kyoto-Protokolls geben? Es wird ein Klimaabkommen vielleicht noch geben? Oder was heißt das jetzt für die nächsten Stunden?
Das heißt für die nächsten Stunden, dass die EU das Kyoto-Protokoll fortschreiben will, gemeinsam mit nur noch ganz wenigen anderen. Und parallel dazu eben alle anderen Staaten dieser Welt einem Grundsatzprotokoll zustimmen, das sie ebenfalls bindet. Darum geht ja der Streit noch. Also Indien, China und die USA würden dann etwa 2018 in den Hauptstrang der Verhandlungen eingegliedert und alle hätten dann gleichmäßige Verpflichtungen zum Klimaschutz. Das ist ein Ziel, was in Kopenhagen nicht erreicht werden konnte. Es sieht derzeit so aus, als würde es hier noch einmal zur Abstimmung stehen. Und Abstimmung heißt hier nicht Mehrheit, sondern das heißt, dass Indien mitmachen muss. Ein so großer Staat wie Indien kann hier nicht außen vor gelassen werden. In der UN herrscht grundsätzlich Einstimmigkeitsprinzip.
Sie haben das jetzt 2,5 Wochen beobachtet. Ihre kurze Prognose, wird es noch zu einem Durchbruch kommen oder nicht?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Es steht auf Messerschneide. Sie wissen, dass solche Gipfel eine Eigendynamik am Ende entwickeln. Und it's not over till it's over.
Okay, soweit Werner Eckert aus Durban. Vielen Dank. Ein anderer Gipfel ist schon 2 Tage zu Ende, lässt aber immer noch Diskussionen hochkochen. Der EU-Gipfel in Brüssel, denn Großbritannien ist der ausgemachte Buhmann seitdem. Mit den Briten hätte die EU vereint auftreten können. Jetzt ist vom Europa der 2 Geschwindigkeiten die Rede. Kerstin Mügge berichtet über die möglichen Folgen der britischen Haltung.
Es war eine aussagekräftige Begegnung am Beratungstisch des EU-Gipfels. Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy drückt eben noch der litauischen Staatspräsidentin die Hand. Da kommt ihm der britische Premier David Cameron entgegen. Sarkozy dreht sich leicht weg. Cameron kann dem Franzosen nicht die Hand schütteln, sondern ihn nur leicht am Arm berühren, sodass der Anschein einer freundschaftlichen Begegnung gar nicht erst aufkommt. Das dann von den Briten formulierte Nein zu den Plänen der Euro-Länder sei unklug und zwar im höchsten Maße, kritisierte auf NDR Info der FDP-Europaabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff.
Es ist ja eine Sache, wenn man mit einigen anderen Ländern eine Gruppe bildet und in der Europäischen Union bestimmte Interessen verfolgt. Es ist etwas völlig anderes in einer Konstellation, einer gegen 26 zu stehen.
Die EU-Mitgliedstaaten würden zwar weiter mit Großbritannien eng zusammenarbeiten, aber das Land dürfe sich nicht isolieren, meint der FDP-Politiker.
Die Beziehung zur Europäischen Union, die muss England wirklich neu gestalten. Ich glaube auch, dass wir Europäer, wir Kontinentaleuropäer, kein Interesse daran haben, ein Land am Entscheidungstisch immer sitzen zu haben, auch bei Fragen, wo es um Einstimmigkeit geht, das halt den Geleitzug aufhalten will und nicht die Europäische Union nach vorne bringen will.
Heftiger sind die Vorwürfe des CSU-Abgeordneten Markus Ferber an die britische Adresse. Während von 26 Gipfelteilnehmern ein Stabilitätssignal ausgegangen sei, müsse Großbritannien erkennen, dass es allein dastehe. Doch so könne es die Probleme der Briten nicht mehr lösen, betonte Ferber im WDR.
Ich glaube, dass für Großbritannien der Gipfel eine wichtige Lehrstunde war, nämlich für sich selber mal die Frage zu beantworten, wohin gehören sie? Gehören sie zu den 27, die mitgestalten? Oder wollen Sie der 51. Bundesstaat der USA werden, wo Sie aus Washington die Befehle empfangen?
Ferber ist allerdings optimistisch, dass die Briten aus dem Gipfel lernen und wieder einen Kurs Richtung Europa einschlagen. Pessimistischer ist hingegen der SPD-Europaabgeordnete Martin Schulz. Er bezweifle, dass das Land langfristig in der EU bleiben werde. Die EU könne zwar ohne Großbritannien, die Briten aber nicht ohne die EU, sagte der designierte Präsident des Europäischen Parlaments der Bild am Sonntag. Verständnis für die britische Verweigerung einer koordinierten Haushaltspolitik hat hingegen Clemens Fuest. Der Wirtschaftswissenschaftler der Universität Oxford sagte im WDR, für Großbritannien habe es wenig Sinn, sich Budgetregeln für die Eurozone zu unterwerfen.
Es gibt ein ziemliches Unwohlsein in Großbritannien darüber, dass die EU Dinge macht, die gegen die britischen Interessen gerichtet sind. Zum Beispiel der Vorschlag der Finanztransaktionssteuer, weil man eben nur da eine sehr große Finanzindustrie hat. Bei anderen Ländern ist das auch so, wenn beispielsweise die Autoindustrie berührt ist, dann wehrt Deutschland sich auch gegen Eingriffe aus Brüssel.
Überhaupt bewertet Fuest die Gipfelergebnisse deutlich kritischer als die meisten Politiker. Er glaube, dass es dauerhaft nicht funktioniere, die Kontrolle über die Staatsfinanzen von einzelnen Ländern der EU zu übertragen.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. In Russland wächst der Widerstand auf der Straße. Bei der größten Demonstration in Moskau seit mehr als einem Jahrzehnt wurde heute gegen die umstrittene russische Parlamentswahl vor einer Woche protestiert. Die Opposition wirft dem Kreml Wahlfälschungen zugunsten der Regierungspartei Einiges Russland von Wladimir Putin vor, die erneut die absolute Mehrheit der Parlamentssitze errungen haben will. Stefan Lag berichtet.
Damit hatten auch die Veranstalter nicht gerechnet. Trotz des unglaublichen Aufgebots von rund 52.000 Einsatzkräften kamen zu der Großdemonstration in Moskau wesentlich mehr Menschen als die erwarteten 35.000 Teilnehmer. Schon mittags um 14 Uhr Ortszeit war der Bolotnaja Ploschad, ein Park in der Nähe des Kreml, gut gefüllt. Doch bis zum späten Nachmittag riss der Strom der Menschen nicht ab, die gegen Wahlfälschung protestieren wollten. Nach Angaben der Organisatoren sollen sich bis zu 100.000 Regierungsgegner an der genehmigten Demonstration, die schon jetzt als größte seit über einem Jahrzehnt gilt, beteiligt haben. Die Polizei versuchte, die Teilnehmerzahl niedrig zu hängen und sprach lediglich von 25.000. Nach Einschätzungen von Beobachtern ist dies jedoch stark untertrieben. Selbst erfahrene Demonstranten wie die 70-jährige Rentnerin Raisa waren überwältigt. Ich bin schon bei vielen Protesten dabei gewesen. So viele Leute wie heute habe ich noch nie gesehen. Ich war bei der Politkovskaya-Demo, bei Kundgebungen von Solidarnost, wo es immer langweilig war, weil so wenige da waren. Und plötzlich heute sind das so viele. Stellen Sie sich vor, wie glücklich ich bin. Das Volk ist aufgewacht, es beginnt zu verstehen. Zwar konnten die meisten Teilnehmer die Reden, die auf dem Podium gehalten wurden, nicht verstehen. Die Lautsprecheranlage war für die Größe der Veranstaltung einfach nicht geeignet. Trotzdem waren sich fast alle in den Grundforderungen einig. Die Wahlen sollen wiederholt werden. Die Regierungsgegner, die nach den bisherigen Protesten ins Gefängnis gesteckt wurden, sollen sofort freigelassen werden. Viele forderten ein Russland ohne Putin. Über soziale Netzwerke wie Facebook oder Vkontakte war zu den Protesten aufgerufen worden. Und so kamen heute auch überwiegend Menschen, die keiner speziellen politischen Gruppierung oder Partei zuzuordnen sind. Darüber dürfen die Fahnen und Banner verschiedener Gruppierungen nicht hinwegtäuschen. Der 36-jährige Dimitri sieht nun auch die Opposition gefordert. Gerade im Hinblick auf die anstehende Präsidentschaftswahl dürfe es nicht sein, dass jede Partei wie in der Vergangenheit ihr eigenes Süppchen koche. Auf meinem Plakat steht, dass wir einen gemeinsamen Kandidaten der Opposition brauchen. Doch die Opposition ist im Moment gespalten. Nur wenn wir uns auf einen Kandidaten einigen, können wir bei Wahlen gewinnen. Bis zum späten Nachmittag blieb die Situation auf dem Bolotnaja Ploschad friedlich. Berichte über Zwischenfälle in Moskau gab es nicht. Landesweit sollen bei Demonstrationen in 80 anderen Städten ca. 100 Menschen festgenommen worden sein. Dennoch betrachten viele Teilnehmer den heutigen Tag als möglichen Wendepunkt, wie etwa die 25-jährige Irina. Ich glaube, dass die Demo eine große Bedeutung in der russischen Geschichte hat. Endlich haben sich die Bürger als Menschen empfunden, nicht als Mob. Und sie haben ihren Protest offen geäußert. Was demnächst in der Politik entschieden wird, ist heute nicht so wichtig. Viel wichtiger ist die Tatsache, dass die Machthaber die Aktivität und Stärke des Volkes zu spüren bekamen.
Es waren Tragik nicht mehr zu überbieten. Wenige Stunden bevor das Nobelpreiskomitee die Preisträger bekannt gab, war der Mediziner Ralf Steinmann an Krebs gestorben. Eine posthume Verleihung war bisher in den Statuten nicht vorgesehen. Aber schließlich rang sich das Komitee doch dazu durch. Von der bewegenden Zeremonie heute berichtet Albrecht Breitschuh.
Zu den feierlichen Klängen der Königshymne zogen 7 Nobelpreisträger ins Stockholmer Stadshuset, um aus den Händen von Karl XVI. Gustav Medaille und Diplom entgegenzunehmen. Der 8., der heute ausgezeichnet werden sollte, der Mediziner Ralf Steinmann, war kurz vor der Entscheidung der Jury im Oktober verstorben. Seine Ehefrau Claudia war nach Stockholm gereist, um den Preis entgegenzunehmen. Schweden schaute am Nachmittag besonders auf Thomas Traunströmer, den diesjährigen Literatur-Nobelpreisträger. Der 80-jährige Lyriker aus Stockholm ist nach einem Schlaganfall vor 20 Jahren halbseitig gelähmt. Er saß während der Zeremonie in einem Rollstuhl. Als der König ihm Medaille und Diplom überreichte, gab es langanhaltenden Applaus. Zuvor war in Oslo der Friedensnobelpreis vergeben worden. Der Vorsitzende des Nobelkomitees Torbjørn Jagland sagte in seiner Rede zu Ehren der 3 Preisträgerinnen Alan Johnson Sirleaf, Leymak Bovi und Tawakkul Karman, es sei höchste Zeit, dass Frauen in aller Welt die gleichen Möglichkeiten hätten, ihren Einfluss in der Gesellschaft geltend zu machen. Ein Zustand, so schob Jagland gleich nach, von dem man noch weit entfernt sei.
In recent peace negotiations in various parts of the world,
an Friedensverhandlungen der jüngeren Zeit in verschiedenen Teilen der Welt waren weniger als 8% der Teilnehmer Frauen. Und bei den Unterzeichnern von Friedensverträgen waren es weniger als 3%. Noch nie hat eine Frau eine von den Vereinten Nationen geführte Friedensverhandlung geleitet. Dass ein Staat wie Liberia heute nach jahrelangem Bürgerkrieg auf dem Weg zu wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Stabilität ist, sei zu großen Teilen das Verdienst ihrer Staatspräsidentin Alan Johnson Sirleaf, die 2011 in einer von gewaltsamen Ausschreitungen begleiteten Wahl erneut in dieses Amt gewählt wurde.
Today's decoration of 3 women with the highest Universal Peace Prize.
Die heutige Auszeichnung von 3 Frauen mit dem bedeutendsten Friedenspreis muss keine historische Fußnote bleiben. Wir müssen es als einen Meilenstein auf dem unaufhaltsamen Marsch zu einem wirklichen Frieden sehen. Lassen Sie mich meine große Dankbarkeit an das Nobelkomitee aussprechen für diese große Ehre. Die 73 Jahre alte Alan Johnson Sirleaf hob in ihrer immer wieder von starkem Beifall unterbrochenen Rede auch die Verdienste der mit ihr ausgezeichneten Frauen hervor, Leymak Bovi, einer Bürgerrechtlerin aus Liberia, und Tawakkul Karman aus dem Jemen, mit 32 Jahren die jüngste in der Geschichte des Friedensnobelpreises überhaupt.
Tawakkul, you are an inspirational leader.
Tawakkul, du bist eine inspirierende Führungspersönlichkeit, eine Aktivistin für Frieden und für Frauenrechte. In deinem Land herrschen autoritäre Regeln, aber du fandest immer einen Weg, dir Gehör zu verschaffen. Leyma, du hattest den Mut, die Frauen in Liberia zu mobilisieren, ihr Land wieder einzunehmen. Du hast die Frontlinien in einem brutalen Bürgerkrieg neu definiert. Kein Kriegstreiber war tapfer genug, sich dir in den Weg zu stellen. Über sich selbst sagte Alan Johnson Sirleaf, heute in Oslo zu sein, sei für sie der Höhepunkt einer lebenslangen Reise.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Heute ist der internationale Tag der Menschenrechte. Überall auf der Welt demonstrieren Menschen gegen Folter, Terrorismus und inhumane Haftbedingungen. Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung hat in dieser Woche Argentinien besucht und dort die Zustände in den völlig veralteten und überfüllten Gefängnissen angeprangert. Unser Korrespondent Gottfried Stein hat ihn begleitet.
Hey, Nazi, stopp! Meuterei in einem Gefängnis in Cordoba. Häftlinge überwältigen Wärter, nehmen Geiseln, bewaffnen sich, flüchten aufs Dach und fordern, mit einem Richter über die aus ihrer Sicht unmenschlichen Haftbedingungen zu reden. Draußen informieren Angehörige Journalisten über die Zustände. Es gibt kaum etwas zu essen. Die hygienischen Zustände sind eine Schweinerei. In den Bädern infiziert man sich ständig mit Krankheiten. Es ist einfach unmenschlich. Die Verantwortlichen hören einen nicht. Schlimm, ein Horror. So müssen nicht mal Schweine essen. Die Meuterei in der argentinischen Provinzhauptstadt liegt schon eine Zeit zurück. Aber sie war und ist bis heute kein Einzelfall. Wie in den meisten Ländern Lateinamerikas sind die Zustände in vielen argentinischen Haftanstalten katastrophal. Heruntergekommene und verwahrloste Gebäude, völlig überfüllte und chronisch überbelegte Zellen und überfordertes und unqualifiziertes Personal. Bei seinem Besuch in Argentinien machte sich der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Markus Löning, ein Bild über die Lage hier. Für Löning ist die Situation in Haftanstalten besonders aufschlussreich über die Menschenrechtslage in den verschiedenen Ländern.
Die Situation in der Haftanstalt spiegelt die Gesellschaft ja wieder. Wie geht die Gesellschaft mit dem Individuum um? Und zwar mit dem Unterprivilegierten, mit demjenigen, der Verbrecher ist, der verurteilt ist wegen irgendetwas, der in einer sehr unterprivilegierten Situation ist. Wird auch dessen Würde im Rahmen dessen, wie das im Gefängnis sein kann, respektiert oder nicht? Und deswegen finde ich den Besuch im Gefängnis einen wichtigen Gradmesser, um zu sehen, wie ist die innergesellschaftliche Akzeptanz des Kernmenschenrechts, der Würde des Einzelnen.
Löning besucht auch eine Haftanstalt in der Hauptstadt Buenos Aires, das Gefängnis in Devoto. Auch hier seien die Umstände alles andere als ideal. Trotzdem zählt das Gefängnis zu den besseren Anstalten in Argentinien. Und beklagenswert seien manchmal andere Dinge, meinte Löning.
Ich habe gestern mit einem Untersuchungsrichter gesprochen, der das eben geschildert hat, die katastrophale Überbelegung, die teilweise auch wirklich schlechte rechtliche Behandlung, die ewig langen Prozesse, das ewig lange Warten auf einen Gerichtstermin überhaupt. Und der das darauf zurückgeführt hat, dass in den Gefängnissen eben die Entrechteten, auch die sozial ausgegrenzten Minderheiten sitzen, und dass sich im Grunde keiner richtig dafür interessiert. Und dass sich ansonsten die Gesellschaft versucht, diesen Teil zu ignorieren.
Beklagt werden immer wieder auch Übergriffe von Wärtern auf Häftlinge. Menschenrechtsorganisationen kritisieren noch außerhalb der Haftanstalten immer wieder Gewalt und Menschenrechtsverletzungen von Justizangehörigen und Polizisten. Oft werden diese Übergriffe mit der Rolle dieser Staatsorgane während der Zeit der Militärdiktatur zwischen 1976 und 1983 in Verbindung gebracht. Bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Zentrum für soziale und rechtliche Studien, kurz CELS, nutzte Löning auch die Gelegenheit, sich mit Menschenrechtsvertretern aus anderen lateinamerikanischen Ländern auszutauschen.
Wenn man aus Europa auf Lateinamerika schaut, dann stechen zwei Dinge ins Auge. Das eine ist die mangelhafte Justiz. Und das ist natürlich eine Menschenrechtsverletzung, wenn ich nicht zum Richter gehen kann und mein Recht einklagen kann aufgrund meiner Herkunft, weil ich nicht genug Geld habe oder weil ich den Richter etwa nicht kenne. Und das andere, was wirklich auch auffallend ist, sind die großen sozialen Disparitäten, dass man sieht, dass eben Leute wirklich in Armut leben, in tiefer Armut leben und wenig politischer Wille da zu sein, scheint das auch wirklich nachhaltig zu ändern.
Heute Mittag hat das Karlspreis-Direktorium in Aachen den Bundesfinanzminister als neuen Preisträger vorgestellt. Wolfgang Schäuble soll den Preis für seine Verdienste um die Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas in den vergangenen 30 Jahren erhalten. Aus Aachen Wolfgang Deutz.
Jedes Jahr im Dezember wird sie gestellt, die spannende Frage, wer wird der nächste Karlspreisträger der Stadt Aachen? Eine der renommiertesten politischen Auszeichnungen in Europa ziert Majestäten, Schriftsteller, Politiker und sogar einen Papst. Selbst der Euro als Währung hat sie schon bekommen. Doch genau der machte die Suche in diesem Jahr besonders kompliziert. Wer setzte sich trotz Euro-Schuldenkrise besonders ein für Europa? Heute Nachmittag dann, nach langer Sitzung des Karlspreis-Direktoriums, verkündet Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp.
Das Direktorium der Gesellschaft zur Verleihung des internationalen Karlspreises hat getagt und hat heute Morgen eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung ist, dass den Karlspreis 2012 der Bundesminister der Finanzen, Herr Dr. Wolfgang Schäuble, erhalten wird.
Schäuble habe sich seit 30 Jahren um die Einigung Europas verdient gemacht, heißt es in der Begründung. Direktoriumssprecher Jürgen Linden zu den Einzelheiten.
Schäuble hat seit den 70er Jahren den europäischen Integrationsfortschritt befördert.
Und er hat ihn bei allen Rückfällen, bei allen Krisen, bei allen Schwierigkeiten, bei allen streitigen Auseinandersetzungen immer wieder auch für seine Politik betont.
Wenn Schäuble über Europa spreche, so die Meinung des Karlspreis-Direktoriums, dann gehe es beileibe nicht nur um Finanzprobleme oder Steuerausgaben. Für ihn sei Europa auch eine Herzensangelegenheit. Selbst wenn sich scharfzüngige Kritiker zu Worte meldeten, so Direktoriumssprecher Jürgen Linden. Aber Europa sei derzeit nicht unumstritten.
Ich glaube, es ist für Sie alle kein Geheimnis, dass Europa im Augenblick in einer tiefen Krise ist. Und es ist auch kein Geheimnis, dass die gesamte europäische Diskussion überlagert wird von der Frage, was wird aus der Eurozone, was wird aus der Stabilität unserer Währung, hält diese Gewährung, bleibt sie eine gemeinsame auf Dauer und kriegen wir vor allem die krisengeschüttelten Nationalhaushalte auf Sicht wieder in Ordnung.
Bei den Bürgern in Aachen stößt die Nominierung Schäubles auf ein geteiltes Echo.
Ich denke, dass er das verdient hat. Gerade unsere Regierung hat sich ja sehr vernünftig verhalten in der ganzen Krise.
Finanziell hat er ja nicht besonders viel für Deutschland gemacht. Deshalb weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung ist.
Ich frage mich gerade, welche Verdienste um den Euro. Also der Schäuble ist mir da jetzt noch nicht so präsent.
Das ist ein fleißiger Mann, wenn man mal bedenkt. Mit seinem Rollstuhl und all die Jahre Politiker, der könnte ja längst in Rente sein. Also das kann man nur befürworten. Der hat da schon gute Arbeit geleistet.
Der Karlspreis wird seit 1950 traditionell am Himmelfahrtstag verliehen. Er wird an Personen vergeben, die sich um die Einigung Europas verdient gemacht haben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem Bill Clinton, Angela Merkel und König Juan Carlos von Spanien.
In Berlin hat ein Unbekannter seit dem vergangenen Mittwoch mehrere Menschen auf einem Weihnachtsmarkt vergiftet. Seine Masche? Er bietet den Passanten einen Schluck aus seiner Schnapsflasche an. Die Flüssigkeit löst Erbrechen, Übelkeit und Ohnmacht aus. Näheres von Johannes Metzler.
Am Opernpalais in Berlins historischer Mitte duftet es nach Glühwein. An kleinen Holzständen gibt es Kunsthandwerk und gebrannte Mandeln. Der Markt ist wie in früheren Jahren gut besucht, aber die Weihnachtsstimmung ist nicht so unbeschwert wie sonst. Ein unbekannter Mann hat in den vergangenen Tagen offenbar gezielt unbedarfte Touristen angesprochen, um sie zu vergiften. Manchen wurde schlecht, andere verloren sogar kurz das Bewusstsein. Viele Standbetreiber haben von den Taten gehört und sind fassungslos, so wie ein Mann, der Schmalzgebäck verkauft.
Ich sag's mal auf gut Deutsch, eine Schweinerei. Man kann sich ja nicht vorstellen, was in den Gehirn vorgeht. Was denkt sich ein Mensch dabei überhaupt? Man kann nur eben ablehnen, wenn einem sowas angeboten wird, nicht? Man nimmt ja nicht von wildfremden Menschen irgendwas an.
Bisher ist die Rede von 7 Opfern. Und das sind nur die Fälle, die bekannt sind. Denn bei dem jungen Pärchen, das schon am Mittwoch mit schweren Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus kam, haben die Beamten zunächst gar nicht an eine Straftat geglaubt. Es hieß, sie hätten auf dem Weihnachtsmarkt vielleicht etwas Falsches gegessen. Die beiden meldeten sich jetzt erneut bei der Polizei. Sprecher Volker Alexander Tönjes sagt, die Masche des Mannes sei immer dieselbe.
Er gibt vor, er sei gerade Vater geworden und möchte darauf mit den Menschen, die er angesprochen hat, anstoßen. Dann bietet er ihnen kleine Schnapsfläschchen an. Und wenn die Betroffenen daraus trinken, treten kurze Zeit später Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Magenkrämpfe, teilweise sogar Bewusstlosigkeit auf. Und dieser Mensch treibt, soweit uns bekannt ist, seit dem letzten Mittwoch hier auf Berliner Weihnachtsmärkten sein Unwesen.
Mit welcher Art von Gift der Mann den Schnaps gepanscht hat, ist nach wie vor unklar. Spezialisten der Polizei untersuchen jetzt Reste der Flüssigkeit im Labor. Die Betreiber der Weihnachtsmärkte machen sich derweil Sorgen ums Geschäft, so wie Josef Nieke am Opernpalais. Er hat mit seinen Standbetreibern gesprochen und hofft, dass der Täter schnell gefasst wird.
Wir haben alle Händler sensibilisiert. Falls Sie sehen, dass irgendwo was ausgeschenkt wird, uns das direkt zu melden. Ich denke mal, es war ein Einzelfall von einem Hirnrisschen. Schwamm drüber, Klappe zumachen, ein friedvolles Fest feiern. Das ist schon eine Dreistigkeit in meinen Augen.
Die Polizei hat mittlerweile eine Täterbeschreibung herausgegeben. Der Unbekannte ist Mitte 40, relativ groß und schlank. Er hat kurzes, dunkelblondes Haar.
Der Winter ist da. In vielen Teilen Deutschlands schneite es heute. Glätte machte vor allem Autofahrern das Leben schwer. Auch im Norden gab der Winter seinen Einstand und es gab zahlreiche Unfälle. Mehr dazu von Martina Bittermann.
Im Landkreis Verden starben zwei 17 und 18 Jahre alte Brüder bei einem Verkehrsunfall auf glatter Fahrbahn. Sie waren mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Anschließend rutschte das Auto in einen wassergefüllten Graben, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Auch in anderen Teilen Niedersachsens behinderte Glätte den Verkehr. Auf spiegelglatten Straßen kam es rund um Osnabrück zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Menschen wurden aber allenfalls leicht verletzt. In den Landkreisen Vechta und Kloppenburg rückte die Polizei ebenfalls zu zahlreichen Glätteunfällen aus. In Schleswig-Holstein und Hamburg war starker Schneefall die Ursache von mehreren Unfällen, bei denen es aber meist bei Blechschäden blieb. Auf der A1 Lübeck-Hamburg behinderte starker Schneefall am Kreuz Bargte Heide zeitweise den Verkehr. In der Hansestadt war die Stadtreinigung mit etwa 60 Einsatzkräften unterwegs, um die Straßen vom Schnee zu befreien und zu streuen. Zudem sorgte Orkan Tiefriedhelm für weitere Sturmfluten. Die Wasserstände jedoch waren nicht so hoch wie befürchtet. An der niedersächsischen Küste lief die Flut etwa 1,75 Meter höher auf. Der Hamburger Fischmarkt stand unter Wasser.
Und nun zum Sport im Echo des Tages. Mehr dazu von Thorsten Alles.
Und wir beginnen natürlich mit der Fußball-Bundesliga. 16. Spieltag. 5 Partien gab es am Nachmittag. Eine läuft momentan noch. Und zwar trifft Hannover 96 auf Bayer Leverkusen. Aktueller Spielstand nach 23 Minuten noch torlos. 0:0. Bereits am Nachmittag sorgte der FC Augsburg für die Überraschung des bisherigen Spieltags. Der Aufsteiger gewann gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:0. Für Gladbachs Trainer Lucien Favre ein gerechtes Ergebnis.
Augsburg hat verdient zu gewinnen. Wir hatten viele Mühe gehabt. Wir waren immer einen Schritt zu spät und es war schwer für uns. Noch einmal, das war verdient.
Gladbachs Trainer Lucien Favre nach der 4. Saisonniederlage für Borussia Mönchengladbach. Den 9. Saisonsieg gab es für Werder Bremen, das gegen den VfL Wolfsburg deutlich mit 4:1 die Oberhand behielt. Trotzdem war Bremens Clubboss Klaus Allofs etwas verärgert.
Wenn dann am Ende 4:1 ausgeht, dann bin ich auch nicht zufrieden. Sondern das Spiel muss 5:0, das muss 6:0 ausgehen. Das ist dann im Fußball so. Dann hat man die Chance, Wolfsburg einmal so zu bekommen, dann muss man das auch nutzen.
Während die Bremer nach dem Sieg aber auf dem 5. Platz bleiben, rutschen die Wolfsburger immer tiefer in die Krise. Für Abwehrspieler Marcel Schäfer war die Niederlage heute absolut verdient.
Es ist ja so, dass wir defensiv alle 11 agieren müssen und offensiv auch. Ja, wir haben nicht nur im eigenen Strafraum die letzte Konsequenz vermissen lassen, sondern auch im gegnerischen Strafraum, weil wir viele Chancen haben liegen lassen.
Mal wieder Enttäuschung also in Wolfsburg. Mal wieder große Euphorie herrschte in Köln nach dem 4:0-Sieg gegen den SC Freiburg. Seine Saisontore 12 und 13 erzielte dabei Lukas Podolski.
Wichtig waren 3 Punkte heute, auch mal wieder 0 gespielt. Das ist auch wichtig für unsere Abwehr und schöne Tore erzielt und war, denke ich, ein schöner Abend heute.
Ja, für manche war es eher noch ein schöner Nachmittag. Ein schöner Abend könnte es dann am Dienstag werden, wenn der FC den FSV Mainz 05 zu einem Nachholspiel empfängt. Die Mainzer spielten heute gegen den Hamburger SV und zwar 0:0 unentschieden. Für HSV-Trainer Thorsten Fink schon das 8. Spiel in Folge ohne Niederlage.
Mit meiner Mannschaft war ich relativ zufrieden. Es gab sehr gute Phasen von uns und dann wieder Phasen, wo wir nicht das umgesetzt haben, was wir machen wollten. Wir haben auswärts gespielt, wir haben nach vorne gespielt. Ich bin mit dem Unentschieden zufrieden, gerechtes Unentschieden, mit vielen Fehlpässen auf beiden Seiten, aber doch offensiven Spiel.
HSV-Trainer Thorsten Fink. Außerdem verlor am Nachmittag noch Nürnberg gegen Hoffenheim mit 0:2. In der 2. Liga trennten sich Bochum und Tabellenführer Düsseldorf 1:1 unentschieden und Union Berlin gewann gegen den FSV Frankfurt mit 4:0. Und dann kommen wir noch zum Wintersport. Magdalena Neuner hat beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen ihren 27. Weltcupsieg knapp verpasst. Im letzten Schießen des Verfolgungsrennens leistete sie sich 2 Fehler und musste sich am Ende mit dem 3. Platz zufrieden geben und tat das auch.
Wenn es so weitergeht, egal ob es dann im Endeffekt der Platz 3 ist, das ist einfach toll und das jetzt schon im Dezember, wo ich jetzt noch nicht in Höchstform bin, einfach genial.
Den Sieg holte sich heute die Weißrussin Daria Domracheva. Bei den Herren gewann der Norweger Emil Hegle Svensson. Bester Deutscher war Florian Graf als 8. Und auch die deutschen Skispringer haben das Siegerpodest knapp verpasst. Im tschechischen Harachov belegte das DSV-Team im Mannschaftswettbewerb den 4. Platz. Der Tagessieg ging an Norwegen.
Das war der Sport mit Thorsten Ahles und das war das Echo des Tages mit Verena Gonsch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.